19.30 Uhr, Radio Bremen 2, kulturell. In der Reihe Heimaterkundung hören Sie heute einen Beitrag von Andreas Wojak unter dem Titel Lotum Versuppen. Anhand historischer Quellen zeichnet der Autor die jahrhundertelange Geschichte der jüdischen Minderheit in Ostfriesland nach.
Wer heutzutage ältere Ostfriesen fragt, welche Erinnerungen sie an ihre ehemaligen jüdischen Mitbürger haben, hört Sätze wie diese.
Das waren fast alles Viehhändler, Schlachter und Hausierer.
Die hatten zwei Feiertage, nämlich den Sabbat und den Sonntag.
Die Juden waren oft sehr aufdringlich. Sie kamen durch die Hintertür wieder rein, wenn man sie vorne abgewiesen hatte.
Die lebten hier ganz normal, wie andere Menschen auch.
Die hießen fast alle Wolf, Wallheimer und Samson.
Der Kalli Jöd war einer der besten Fußballspieler von Aurich.
Von der Verfolgung hat man hier in Ostfriesland kaum etwas mitbekommen. Die sind auch so gut wie alle noch ausgewandert.
Dem einen oder anderen fällt auch noch eine der zahlreichen ostfriesischen Redensarten ein, die sich auf Juden beziehen.
Geiter her, assen Jüdenkark.
Oder
Sitten Jöd und Deb, Lottum versuchen, Eck helpum nät.
Hinter solchen Aussagen und Redensarten verbirgt sich zumeist eine Fremdheit gegenüber jüdischer Religion, Kultur und Geschichte. Eine eher distanzierte Haltung, die zum Teil auf Erfahrung und Beobachtung, mehr jedoch auf Gerüchten und Vorurteilen gründet. Sowie, was die NS-Zeit angeht, auf einer gehörigen Portion Verdrängung.
Die Juden waren, von Ausnahmen abgesehen, in Ostfriesland nicht integriert. Aber sie lebten hier bis 1933 zumeist unbehelligt, geduldet, mehr oder weniger akzeptiert. Das Verhältnis zwischen jüdischen Viehhändlern und ostfriesischen Bauern war in aller Regel gut. Man schätzte sich gegenseitig als reelle und verlässliche Verhandlungspartner, auch noch nach 1933.
Tatsächlich waren die ostfriesischen Juden überwiegend als Viehhändler und Schlachter tätig. Das Zahlenverhältnis entsprach im Übrigen dem Reichsdurchschnitt. Knapp 1% der Bevölkerung gehörte der jüdischen Glaubensgemeinschaft an. Allerdings gab es einige Orte mit einem besonders hohen Anteil an Juden. In Aurich stellten sie rund 7% der Einwohnerschaft, in Emden etwa 6, in Neustadt-Gödens an der ostfriesisch-oldenburgischen Grenze gar über 11%.
Die Geschichte der Juden in Ostfriesland reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Vermutlich waren einzelne schon vorher in der Region ansässig, aber eines der frühesten Dokumente, in denen sie erwähnt werden, stammt aus dem Jahre 1577. Es ist ein sogenannter Geleitbrief des ostfriesischen Fürsten Edzard des Zweiten. Dass er damals Juden in seinem Herrschaftsgebiet siedeln ließ, hatte weniger philanthropische als vielmehr wirtschaftliche, genauer finanzpolitische Gründe. Juden galten als tüchtige Finanzleute und waren deshalb an vielen mittelalterlichen Fürstenhöfen tätig. Hinzu kam, dass sie erhebliche Abgaben für die Ausstellung solcher Geleitbriefe sowie jährliche Schutzgelder zu entrichten hatten. Für die Fürsten eine willkommene Einnahmequelle.
Anfangs stieß die Ansiedlung von Juden durch die ostfriesischen Fürsten, die Zirksenas, auf einigen Widerstand. So ist aus Emden überliefert, dass der Magistrat mehrfach die Ausweisung der in der Hafenstadt lebenden Juden forderte. Dabei dürften um das Jahr 1600, als solche Forderungen erhoben wurden, kaum mehr als 15 Juden in Emden gelebt haben.
Der Emder Magistrat verlangte, dass die Juden, wie es hieß, sich der gotteslästerlichen Beikunften und Zeremonien, auch des Judenwuchers, gänzlich zu enthalten und bürgerlicherweise zu ernähren, auf einen Ort in der Stadt zu verhalten und ein sonderliches Kennzeichen zu tragen hätten.
Judenghetto und Judenstern über 300 Jahre vor der Herrschaft der Nationalsozialisten.
Im Jahr 1611 fasste man sogar den Beschluss, die Juden aus der Stadt auszuweisen. Allerdings wurde er nicht in die Tat umgesetzt. Trotz ihrer haarsträubenden Vorurteile gegen die Angehörigen der jüdischen Religion wollten offenbar auch die frommen Emder die wirtschaftlichen Vorteile, die sich aus deren Anwesenheit ziehen ließen, nicht missen. So entstand die eigenartige Praxis, dass die Emder Juden ein doppeltes Schutzgeld zu entrichten hatten. Einmal an den Fürsten, zum anderen an die Stadt.
Der Emder Wissenschaftler Louis Hahn hat diese doppelte Ausbeutung auf merkwürdige Weise interpretiert. In der Ostfriesischen Tageszeitung schrieb er 1935,
die Juden zogen aus diesem Brauch für sich den nicht zu unterschätzenden Nutzen, dass sie bald als Parteigänger des Landesherrn, bald als Parteigänger der Stadt auftraten, je nachdem, wie es ihnen gerade am vorteilhaftesten erschien.
Die Unterdrückten als Nutznießer ihrer eigenen Unterdrückung. Eine groteske Geschichtsklitterung, wie sie für die NS-Zeit typisch ist.
Seit 1613 wurden die Juden dann auch in Emden offiziell geduldet. Schon vorher war ihnen eine besondere Gasse zugewiesen worden, die abends durch ein Tor verschlossen wurde, die Judenstraße. Mehr als 350 Jahre lang trug die Straße offiziell diesen Namen, bis sie 1933 in Weber-Gilde-Straße umbenannt wurde. Eine Initiative zur Rückbenennung in Judenstraße scheiterte 1986 am Widerstand der Anwohner. Im Kulturausschuss der Stadt einigte man sich auf den Kompromiss, unter dem Schild Weber-Gilde-Straße einen Hinweis anzubringen, der an den historischen Straßennamen erinnert.
Doch zurück in die ferne Vergangenheit. Dass religiös begründete Vorurteile und Vorbehalte gegenüber Juden in den Hintergrund traten, wenn es um wirtschaftliche Vorteile ging, zeigt im Fall Emdens noch ein besonderer Umstand. Neben aschkenasischen Juden, also solchen mittel- und osteuropäischer Herkunft, siedelten im 17. Jahrhundert in der ostfriesischen Hafenstadt auch sephardische Juden. Es handelte sich um sogenannte Maranen aus Portugal, zwangsgetaufte Juden, die in Emden offenbar wieder zum jüdischen Glauben zurückkehrten. Diesen relativ vermögenden portugiesischen Juden, die über weitreichende Geschäftsverbindungen verfügten, stand der Emder Rat bei weitem nicht so ablehnend gegenüber wie den aschkenasischen. Im Gegenteil, man suchte die Portugiesen durch die Ausgabe von Privilegien sogar an Emden zu binden. Ob das auf Dauer gelang, lässt sich nicht mehr feststellen. Ein Teil der Portugiesen scheint sich jedenfalls mit den aschkenasischen Juden vermischt zu haben. Portugiesische Familiennamen haben sich in der Emder Gemeinde bis zum Schluss erhalten.
Die Behandlung der Juden in Emden wirft ein bezeichnendes Licht auf die Situation dieser religiösen Minderheit im 17. und 18. Jahrhundert. Im Allgemeinen fristeten sie ein recht und schutzloses Dasein. Von den meisten Berufen waren sie ausgeschlossen, mit der Folge, dass sich viele von ihnen auf Geldgeschäfte spezialisierten. Solche verachteten Gewerbe trugen dazu bei, verbreitete Ressentiments gegen Juden als angebliche Christusmörder zu fördern. Immer wieder waren sie Hassausbrüchen und Verfolgungen ausgesetzt, mussten sie herhalten als Sündenböcke, etwa bei Naturkatastrophen oder Krankheitsepidemien. Auch Ostfriesland bildete da keine Ausnahme.
Vergleichsweise privilegiert waren die sogenannten Hofjuden, die im Dienst der ostfriesischen Fürsten standen, zumeist als Finanzverwalter. Sie standen in der Regel an der Spitze der Gemeinde und vertraten als Älteste und Bevollmächtigte deren Interessen gegenüber dem Fürsten. Neben ihnen gab es noch einige, die es als Geschäftsleute zu Einfluss gebracht hatten, wie etwa der Textilgroßhändler Josef Ballin, der im ausgehenden 17. Jahrhundert den Textilgroßhandel in ganz Ostfriesland beherrschte. Aber die große Mehrheit der ostfriesischen Juden war arm. Die meisten führten ein wirtschaftlich unsicheres Leben als kleine Händler oder Hausierer. Von einer ernsthaften Konkurrenz für die nichtjüdische Geschäftswelt konnte keine Rede sein.
Wie andernorts war auch in Ostfriesland das Verhältnis der Eingesessenen zu den zugewanderten Juden von Vorurteilen geprägt. Eine zentrale Rolle spielte dabei natürlich die traditionelle Judenfeindlichkeit des Christentums, die, noch gefördert durch antisemitische Äußerungen Martin Luthers, auch in den protestantischen Regionen fortlebte.
Dennoch stellten sich die Fürsten und später auch die preußischen Behörden wiederholt schützend vor die Juden. Und man kann sicher von einer relativ toleranten Judenpolitik in Ostfriesland sprechen. Die Ausübung der Religion wurde nicht behindert und auch Versuche der Zwangsbekehrung, die in anderen Gegenden vorkamen, sind aus Ostfriesland nicht belegt.
Allerdings verbarg sich hinter dieser Politik doch auch eine grundsätzliche Fremdheit gegenüber Juden und jüdischer Religion. So ließ Fürst Georg Albrecht, der 1708 die Regierung übernahm, in das sogenannte Generalgeleit eine Bestimmung aufnehmen, der zufolge Juden verpflichtet waren, sich in ihren Versammlungen und Gottesdiensten jeder Verächtlichmachung und Beschimpfung der christlichen Religion zu enthalten. Obgleich der Hofjude Bär in einer Stellungnahme zu bedenken gab, dies sei ohnehin selbstverständlich, und durch eine solche Verfügung setze man ungerechterweise alle Juden dem Verdacht aus, solche Handlungen im Sinn zu haben, ließ sich der Landesherr nicht von seinem Vorhaben abbringen. Andererseits ließ der Fürst das vorgesehene Handelsverbot für Juden an christlichen Sonn- und Feiertagen wieder fallen, nachdem Bär darauf aufmerksam gemacht hatte, dass gerade am Sonntag viele Bauern in die Städte und auf die Märkte strömten, um ihre Besorgungen zu machen. Wirtschaftliche Argumente überzeugten allemal stärker als religiöse, ideologische oder gar ethische.
Als Ostfriesland im Jahre 1744 preußisch wurde, änderte sich für die Juden zunächst wenig. Ihre rechtliche und soziale Lage blieb prekär. Sie waren weiterhin von den meisten Berufen ausgeschlossen, durften keinen Grund und Boden erwerben und konnten nur mit ausdrücklicher behördlicher Genehmigung heiraten. Ein Dokument aus dem Jahre 1800.
Seine königliche Majestät von Preußen lassen hierdurch und Kraft dieses dem Judensohne Jakob Feibelmann das alleruntertänigst nachgesuchte sichere Geleit nebst dem Trauschein auf die Stadt Aurich erteilen, so dass er mit seiner Braut Güttel Ballin hier selbst sich nach jüdischen Zeremonien möge kopulieren lassen, sodann in der Stadt Aurich sich häuslich niederlassen und daselbst mit seinem Weibe und unverheirateten Kindern unterehelicht im Hausgesinde nach jüdischer Weise und Ordnung leben, demnach überall im Lande sich gehen und stehen, reisen, handeln und wandeln möge, jedoch unter der ausdrücklichen Verwarnung, dass er sich des Überschreitens im Handel und Wandel wie auch des leidigen jüdischen Wuchers durchaus gänzlich enthalten und dem der gesamten Judenschaft in dieser Provinz demnächst zu verleihenden Generalgeleit gemäßig bezeigen, endlich auch wegen dieses Geleits und Trauscheins jetzt zum Antritt mir alleruntertänigste Rekognition 200 Reichstaler in Dukaten bezahlen soll.
Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts besserte sich die Situation der Juden, in Ostfriesland ebenso wie im übrigen Deutschland. Auslöser war die französische Besetzung von 1808 bis 1815. Mit der Einführung der napoleonischen Zivil-, Straf- und Handelsgesetze wurden die Juden allen anderen Staatsbürgern gleichgestellt. Als die Franzosenzeit vorüber war und Ostfriesland wieder an Preußen fiel, wurden auch die Juden zur allgemeinen Wehrpflicht herangezogen. Viele von ihnen kämpften in den Freiheitskriegen gegen Napoleon mit.
1815 wurde Ostfriesland dem Königreich Hannover zugesprochen und damit begann eine lange Phase der Restauration. Die Bürgerrechte der Juden wurden wieder erheblich eingeschränkt. Sie unterlagen nicht mehr der Wehrpflicht, hatten keinen Zugang mehr zu öffentlichen Ämtern, blieben von Zünften und Gilden ausgeschlossen und durften nur mit einer sogenannten oberlandespolizeilichen Erlaubnis einem Gewerbe nachgehen.
Die restriktive Politik der hannoverschen Regierung führte zu einem dramatischen wirtschaftlichen Niedergang der jüdischen Gemeinden in Ostfriesland. Als immer mehr von ihnen auf Zuwendungen aus den Armenkassen angewiesen waren, ordnete die Behörde 1828 eine Erhebung über die rechtliche und soziale Lage der Juden im Lande an. Zugleich forderte sie die einzelnen Ämter auf, zum Anspruch der Juden auf Gleichberechtigung Stellung zu nehmen.
Einige Stadt- und Gemeindevertretungen zeigten sich grundsätzlich aufgeschlossen. Der Magistrat von Emden hatte zum Beispiel schon längst die strikten Berufsbeschränkungen gelockert. Aus Aurich dagegen kam eine Stellungnahme der Stadtverwaltung, die erkennen lässt, wie tief die Vorurteile saßen.
Der Jude handelt niemals als isoliertes Individuum, sondern als ein Glied der ausgedehntesten Handlungskompanie in der Welt. Seine Unternehmungen haben immer einen doppelten Endzweck, nämlich eigenen Gewinn und mittel- oder unmittelbaren Vorteil seines Volkes. Er findet überall Unterstützung. Er hat gleich 1000 Hände, die zu seiner Unterstützung mitwirken. Kein Geschäft ist ihm zu erniedrigend, keine Unternehmung zu schwer, wenn sie nur nicht mit körperlicher Anstrengung verbunden ist. Menschen, die sich verunreinigt glauben, wenn sie mit uns an einem Tische speisen, sollen unseresgleichen sein, sollen mit uns gleichen Anteil an den Vorteilen der bürgerlichen Gesellschaft haben, und sie wollen uns nicht erst die Pflichten der Menschen erzeigen. Wir sollen sie lieben, und ihre Pflicht ist es, uns hassen. Freilich, wenn man die Juden den ganzen Tag in den Straßen und auf öffentlichen Plätzen in Bewegung sieht, so sollte man sich fast überreden, dass Tätigkeit und Arbeitsamkeit den Hauptcharakter dieses Volkes ausmachen. Man darf aber nur diese scheinbare Betriebsamkeit näher untersuchen, so muss man sich bald überzeugen, dass sie just das Gegenteil von demjenigen ist, was man unter diesem Wort versteht, wenn die Rede vom nützlichen Gewerbe im Volke ist. Diesen charakteristischen Zügen könnten wir noch mehrere hinzufügen, ohne die einzelnen Untugenden, die jenem Volke vorgeworfen werden, ihren Betrug in Handel und Wandel, ihre Treulosigkeit, ihre Rach- und Verfolgungssucht, ihre Unsauberkeit und so weiter, die wirklich nur untergeordnete Fehler sind, aufzuzählen.
Bemerkenswert sachlich dagegen die zusammenfassende Stellungnahme der Landdrostei in Aurich, das war die oberste Verwaltungsbehörde in Ostfriesland, bei der die Berichte der einzelnen Ämter zusammenliefen.
Die Erfahrung hat nicht gezeigt, dass während der 16 Jahre, wo die Juden in Ostfriesland das volle Orts- und Staatsbürgerrecht genossen, dieses einen nachteiligen Einfluss auf den Handel und die Gewerbe der christlichen Einwohner geäußert habe. Es finden sich bei ihnen die Nationalzüge der Juden überhaupt. Nüchternheit im Wandel, Wohltätigkeit, wenigstens gegen ihre Glaubensgenossen, stiller Fleiß, unermüdliche Betriebsamkeit. Dagegen kriminelle oder polizeiliche Bestrafungen verhältnismäßig wenig.
Dennoch blieb zunächst alles beim Alten. Die entscheidenden Barrieren fielen erst im Zuge der revolutionären Ereignisse von 1848, an denen in Ostfriesland auch jüdische Bürger beteiligt waren. Berufswahl und Niederlassungsfreiheit unterlagen nun keiner Beschränkung mehr. Der Zugang zu bürgerlichen Selbstverwaltungen stand, zumindest theoretisch, auch den Juden offen. Und auch vom Staatsdienst waren sie nicht mehr grundsätzlich ausgeschlossen. Im Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71 und später im Ersten Weltkrieg wurden die jüdischen Männer ganz selbstverständlich zum Wehrdienst herangezogen und viele von ihnen verloren dabei ihr Leben.
Der rechtlichen Gleichstellung folgte mit einer gewissen Verzögerung die allmähliche soziale Emanzipation. In Ostfriesland lässt sich die Entwicklung anhand eines bestimmten Indikators recht gut verfolgen. Mit zunehmender Integration in die Gesellschaft spielten jüdische Bürger eine wachsende Rolle im örtlichen Vereinsleben. Ein paar Beispiele aus dem kleinen Ort Dornum.
Als 1848 die Bürgerwehr gegründet wurde, waren 10% der Mitglieder jüdischen Glaubens. Und auch im Turn- und Schießverein beteiligten sich jüdische und nichtjüdische Bürger gleichermaßen an den Aktivitäten. Dreimal gab es einen jüdischen Schützenkönig und auch dem örtlichen Militärverein gehörte eine Reihe von Juden an.
Nicht viel anders waren die Verhältnisse in Esens, wo sich jüdische Bewohner der Stadt nicht nur in den Schulvorständen, sondern auch im Stadtrat beteiligten. Hilde Gottschalk, überlebende Tochter des letzten jüdischen Kultusbeamten von Esens, schrieb später über ihren Vater:
Er war nicht nur Lehrer, Vorbeter und Schächter in der Gemeinde, sondern er war auch im allgemeinen Leben der Stadt tätig. Am Abend gab er Kurse in Stenografie, die immer sehr besucht waren. Im Krieg 1418 kamen stets Bauern aus den Dörfern zu uns und baten meinen Vater, dass er ihnen die Briefe an die Soldaten schreiben möchte. Und stets kamen sie mit ihren Paketen an die Gefangenen, dass er die Adressen schreiben sollte. Außerdem war er tätig im Roten Kreuz und auch meine Mutter arbeitete im Auguste-Viktoria-Verein.
Wie zwanglos und unbefangen das Verhältnis zwischen Ostfriesen christlichen und jüdischen Glaubens in jener Zeit oft war, geht aus einem Bericht hervor, in dem eine Auricherin über ihre früheren Nachbarn, die Familie Samson, schreibt.
Der Vater, Simon Samson, war Viehhändler. Er hatte einen Stall hinter dem Haus für Vieh, das er aufkaufte und wieder verkaufte. Dass die Samsons Juden waren, gab für uns keinen Unterschied zu den übrigen Nachbarn. Nur an Festtagen haben wir gemerkt, dass die Samsons einer anderen Religion angehörten. Und an Sonnabenden, wenn die Juden Sabbat feierten, ging es bei denen etwas anders zu als bei uns. Die Juden hatten ja meistens christliche Dienstmädchen, die am Sabbat machen mussten, was die Juden nicht tun durften. Und wenn mal das Dienstmädchen krank war, dann kam Lotte Samson oder deren Mutter zu uns und sagte zu mir: Kommst du eben zu uns rüber und machst heute Abend bei uns das Licht an oder legst im Ofen etwas nach? Wir hatten mit denen immer einen gut nachbarlichen Verkehr. Einmal weiß ich noch, dass Lotte an einem Sonnabend einen Liebesbrief bekommen hatte. Den durfte sie aber ja nicht öffnen, weil die Juden am Sabbat keine Arbeit verrichten dürfen. Da hat sie mich gerufen. In ihrem Zimmer sagte sie dann: Ach, aufmachen kann ich den Brief auch selbst, aber mein Papa darf das nicht wissen. Der muss meinen, du hättest den Brief geöffnet. Der alte Herr Samson war sehr streng in diesen Dingen.
Die ostfriesischen Juden behielten zwar ihre religiös-kulturelle Eigenständigkeit bei, glichen sich aber in mancherlei Hinsicht ihrer christlich geprägten Umgebung an, wie andernorts auch. Der aus dem ostfriesischen Ort Wehna stammende jüdische Autor Max Markreich schreibt in seinem umfangreichen Werk zur Geschichte der Juden in Ostfriesland:
Es gab in Deutschland ein jüdisches Sprichwort, das man oft in Anwendung brachte, wenn man Vergleiche zwischen Juden und Christen anstellen wollte. Wie es sich christelt, so jüdelt es sich. So hatte auch das Milieu der Altauricher auf die Juden abgefärbt, wie in allen übrigen Plätzen ebenfalls festzustellen war, dass die ostfriesischen Juden sich dem Milieu ihrer Landsleute völlig angepasst hatten. Sie hatten Spiontjes an ihren Außenfenstern. Für die Innenausstattung benutzten sie mit Vorliebe antike ostfriesische Einrichtungen und waren immer stolz darauf, alte mit Jahreszahlen versehene eichene Truhen, Schränke und so weiter im Besitz zu haben.
Dieser Prozess der Assimilation lässt sich auch in der Sprache beobachten. Die ostfriesischen Juden sprachen einen jiddischen Dialekt, in den sie plattdeutsche Wörter und Wendungen integrierten. Wie das geklungen haben mag, lässt sich aus einem kleinen Theaterstück erschließen, das um 1900 herum in jiddischer Sprache verfasst wurde. Der aus Aurich stammende Schriftsteller Isaac Herzberg gab ihm den Titel »Der abgeblitzte Freier« oder »Das verfrühte Schulenrufen«. In der Posse geht es darum, dass ein Mädchen, das Händelchen, von zwei Verehrern begehrt wird. Von einem jungen Mann, dessen Gefühle sie erwidert, und von einem Älteren, der ohne Chancen ist. Der abgeblitzte Freier rächt sich nun, indem er Händelchen aus der Küche fortlockt, um zu verhindern, dass sie dem bevorzugten Konkurrenten einen Kuchen backt. An einer Stelle des Textes sagt sie:
Es ist all 4 Uhr und ich habe zu Schabbes sau viel zu tun. Soll aber 8 morgen alles blinken und blitzen, damit er sieht, was er an mir hat. Vorigen Schabbes waren wir beide ganz alleine, geiern je gegangen.
Zwei plattdeutsche Ausdrücke sind in den jiddischen Text eingeflossen. All im Sinne von schon in dem Satz Es ist all 4 Uhr und keiern, das ostfriesische Wort für spazierengehen. Es gibt eine ganze Reihe sprachlicher Assimilationserscheinungen in dem Werk, wie der Auricher Johannes Dickhoff in einer Textanalyse herausfand.
Uraufgeführt wurde die Posse vermutlich aus Anlass der 100-Jahr-Feier des israelitischen Frauenvereins Aurich im Jahre 1902. Eine Notiz aus den ostfriesischen Nachrichten über die Veranstaltung lässt ein wenig vom kulturellen Leben in der jüdischen Gemeinde der Stadt ahnen.
Der israelitische Frauenverein feierte am Sonnabend, den 8. und Sonntag, den 9. dieses Monats, sein 100-jähriges Stiftungsfest. Nachdem am ersten Tage eine würdige Feier mit Festpredigt und festtägiger Dekoration in der Synagoge vorangegangen war, versammelten sich am Sonntagabend die Mitglieder der hiesigen jüdischen Gemeinde im Schwarzen Bären zu einer kleinen Jubelfeier. Verschiedene Aufführungen und Vorträge mit nachfolgendem Ball hielten die Gesellschaft bis in die frühen Morgenstunden in animierter Stimmung zusammen.
Viele ostfriesische Juden sprachen übrigens selbst Plattdeutsch. Vor allem Schlachter und Viehhändler, die beruflich ständig mit der Landbevölkerung zu tun hatten, bedienten sich ganz selbstverständlich der Landessprache, und zwar auch im privaten Leben. Ein erschütterndes Beispiel berichtet Karl Polak, der aus Leer stammt, Auschwitz überlebte und heute in der Nähe von Braunschweig wohnt. Im Vernichtungslager traf er einmal einen Bekannten aus der gemeinsamen Heimatstadt Leer, und wie selbstverständlich sprachen die beiden Juden Plattdeutsch miteinander. »Oh, Karl«, so der Bekannte, der später ermordet wurde, »wat hab wie blot verbrochen, dat wir hier sind?«
Welche Folgen die Nazi-Herrschaft haben sollte, war 1933 auch für viele Juden noch nicht absehbar. Erstaunlich aus heutiger Sicht, wie leicht es ihnen gemacht wurde, die gesellschaftlich inzwischen weitgehend integrierten Juden in kürzester Frist auszugrenzen. Ein anschauliches Beispiel für diesen Prozess bieten die Verhältnisse in der Auricher Schlachterinnung vor und nach 1933, die Johannes Dickhoff anhand der Quellen im Detail untersucht hat. Da überdurchschnittlich viele ostfriesische Juden als Schlachter und Viehhändler ihren Lebensunterhalt verdienten, war die Schlachterinnung der einzige Handwerkszweig, in dem jüdische Betriebe die Mehrheit stellten. In der 1911 gegründeten Innung gab es 20 jüdische und nur 4 christliche Meister.
Da die jüdischen Schlachter aus religiösen Gründen nur Rinder, Kälber, Schafe und Ziegen schlachten durften, beschränkten sich die christlichen Kollegen auf den Handel mit Schweinefleisch, sodass jede Gruppe ihr Auskommen hatte. Auch im Hinblick auf die religiösen Feiertage nahm man Rücksicht aufeinander. Innungsversammlungen wurden weder für den Sabbat noch für den Sonntag einberufen.
Obwohl die jüdischen Schlachter deutlich in der Mehrzahl waren, wurde der Vorsitz der Innung in der Regel einem christlichen Berufskollegen übertragen. Im Vorstand allerdings wirkten auch Juden mit. Das Verhältnis war offenbar unproblematisch. Zumindest lässt sich aus den Vorstands- und Versammlungsprotokollen nichts Gegenteiliges herauslesen. Was die allgemeinen politischen Auffassungen angeht, so war man sich vermutlich sogar weitgehend einig. Ein Indiz dafür ist ein Beschluss des gesamten Innungsvorstandes vom 6. Dezember 1920 an einer, wie es im Protokoll heißt, Protestversammlung gegen die drohenden Sozialisierungs- und Kommunalisierungspläne zahlreich teilzunehmen. Mit Revolution und Sozialisierung hatten die ostfriesischen Schlachtermeister allesamt nichts im Sinn.
Noch unmittelbar vor der Machtübernahme durch die Nazis war das Verhältnis zwischen jüdischen und christlichen Schlachtern in Aurich offenkundig intakt. Im Protokoll der Innungsversammlung vom 16. Januar 1933 heißt es:
Unter Sonstiges wird der Antrag auf Ernennung des Kollegen Levi A. Wolf als Ehrenmitglied unserer Innung zur Abstimmung gebracht. Der Kollege Levi A. Wolf, welcher seit Gründung der Innung dieser angehörte, mehrfach den Schriftführerposten mustergültig führte, sowie immer ein eifriges, förderndes Mitglied der Innung gewesen ist, scheidet infolge Erreichung des 70. Lebensjahres schweren Herzens aus unseren Reihen. Gegen den Antrag wurde keine Stimme laut und erfolgte die Ernennung einstimmig.
Ein erster Konflikt entzündete sich ein halbes Jahr später. Es ging um den Termin einer Innungsversammlung Ende Juli 1933. Die jüdischen Vorstandsmitglieder waren zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr im Amt. Sie hatten ihre Sitze aufgrund des nationalsozialistischen Gleichschaltungsgesetzes räumen müssen. Aus den Vorstandsprotokollen ergibt sich, dass der 28. Juli als Sitzungstermin vorgesehen war. Das war ein Freitag. Und Freitagabend beginnt nach jüdischem Glauben der Sabbat, an dem nicht gearbeitet werden darf. Die jüdischen Innungsmitglieder protestierten deshalb schon frühzeitig gegen diesen Termin, wobei sie sich sogar an den Auricher Magistrat wandten, der sich dem Protest anschloss. Als es dennoch bei dem Datum blieb, weigerten sich die jüdischen Schlachter auf der Versammlung, die fälligen Beiträge zu entrichten, da sie am Sabbat kein Geld anfassen dürften. Im Versammlungsprotokoll wird ihr Verhalten nicht nur registriert, sondern auch kommentiert.
Hierzu muss jedoch bemerkt werden, dass jede Religion geachtet werden soll. Aber wenn man erfährt, dass doch alle Kollegen nachher ihre Zeche beglichen haben, so muss man leider annehmen, dass die ganze Sache Opposition war. Es ist bedauerlich, dass solche Sachen in unserer Innung überhaupt vorkommen konnten, wenn man auch wohl andererseits die Erregung der jüdischen Kollegen verstehen kann. Es ist eben der Zug der Zeit.
Die christlichen Schlachter Aurichs zögerten nicht, auf diesen Zug der Zeit aufzuspringen. Sie bezeichneten sich selbst fortan ausdrücklich als die arischen Mitglieder der Fleischerinnung Aurich. Schon bald gingen sie dazu über, nun auch Rinder, Kälber und Schafe zu schlachten. Dieser Bruch alter Vereinbarungen wirkte sich umso gravierender aus, als die jüdischen Schlachter inzwischen grundsätzlich von der Belieferung städtischer Einrichtungen ausgeschlossen waren.
Da die Innung in zunehmendem Maße nur noch die Interessen der sogenannten arischen Mitglieder vertrat, zogen sich die jüdischen Schlachter nach und nach aus dem Berufsverband zurück, wobei christliche Kollegen gelegentlich mehr oder minder deutlich nachhalfen. So erklärte einer von ihnen, ausweislich des erhaltenen Protokolls, er könne fortan an Innungsversammlungen nicht mehr teilnehmen, wenn Juden die Anwesenheit gestattet werde. Obwohl unter diesen Voraussetzungen kaum noch Juden an den Versammlungen teilnahmen, wurden sie noch einige Jahre lang in den Innungslisten geführt und mussten vermutlich auch weiterhin ihre Beiträge entrichten.
Das Auseinanderbrechen der Innung in zwei scharf gegeneinander abgegrenzte Gruppen wurde bald auch nach außen hin sichtbar. Als die von Christen geführten Betriebe auch Rindfleisch anboten, reagierten die jüdischen Schlachter mit Preissenkungen. Ein regelrechter Preiskrieg brach aus, denn trotz der zunehmenden Diskriminierung der Juden kauften die ostfriesischen Hausfrauen dort, wo es am günstigsten war, und zwar Frauen aus fast allen Bevölkerungskreisen, wie ein Polizeibericht vom Juli 1934 konstatierte. Auf Dauer aber waren die jüdischen Betriebe der massiven und vielfältigen Benachteiligung nicht gewachsen. Boykottaufrufe, behördliche Einschränkungen und Auflagen und schließlich das generelle Verbot der Gewerbeausübung bereiteten ihrer wirtschaftlichen Existenz ein Ende.
Wenn man bedenkt, wie kollegial die christlichen und die jüdischen Schlachter jahrzehntelang zusammengearbeitet hatten, mutet es im Rückblick erstaunlich an, dass die nationalsozialistische Ausgrenzungs- und Unterdrückungspolitik derart reibungslos vonstatten gehen konnte. Die christlichen Schlachter sahen ja der manifesten Benachteiligung ihrer Kollegen nicht nur passiv zu. Sie nutzten die ihnen dadurch zufallenden wirtschaftlichen Vorteile sogleich ohne erkennbare Skrupel aus.
Man muss wohl annehmen, dass die Emanzipation der Juden hier wie anderswo im Wesentlichen auf die gesellschaftliche Oberfläche beschränkt geblieben war, dass Vorurteile und Ressentiments gegenüber der jüdischen Bevölkerung nach wie vor weit verbreitet waren, auch wenn sie nicht mehr überall deutlich in Erscheinung traten. Ein Indiz dafür mag man darin sehen, dass ja antisemitische Einstellungen auch heute noch vielfach anzutreffen sind, wenn man ein bisschen genauer nachfragt, obgleich fast keine Juden in diesem Land überlebt haben.
Was die weitere Geschichte der Juden in Ostfriesland angeht, so teilten sie das Schicksal ihrer Leidensgenossen im übrigen Europa. Ein Teil konnte noch auswandern, anderen gelang später die Flucht und ein großer Teil endete in den Gaskammern.
In der Reihe Heimaterkundung hörten Sie einen Beitrag von Andreas Wojak unter dem Titel Lotem Versuppen. Es sprachen Gisela Johansson, Hasso Henke und Holger Postler.